Hallo und herzlich willkommen. Kreisab ist wieder da in seiner normalen Form, denn wir hatten ja zwischendurch noch eine Champions League Vorschau für euch. Aber nicht nur die Champions League war am Wochenende in den Hallen los, sondern natürlich auch die Handball-Bundesliga. Darüber werden wir auch sprechen in der heutigen Ausgabe. Episode 43 ist es ja mittlerweile. Und ich begrüße zunächst die Dame in der heutigen Sendung, nämlich Claudia Stehr von der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Und natürlich den Dauergast Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Ja, hallo zusammen.
Wir wollen heute vor allem im ersten Take über die Handball-Bundesliga sprechen und dann im zweiten Take über die Champions League. Und Claudia, wir haben dich extra eingeladen, denn du warst bei einem, ich will nicht sagen Derby, denn ich bin ja immer der Meinung, Derby gibt es ja nur zwischen zwei Mannschaften aus einer Stadt. Aber beim hessischen Nachbarschaftsduell bist du in der Halle gewesen. MT Melsungen gegen HSG Wetzlar. 28-28, 2800 Zuschauer waren ungefähr da. Was ist das für eine Partie gewesen? War die tatsächlich so ausgeglichen, wie das Ergebnis vermuten lässt? Oder hat eine Mannschaft einfach versäumt, die 2 Punkte mit nach Hause zu nehmen?
Ja, also das ist eine zweischneidige Geschichte. Auf der einen Seite kann man jetzt sagen, ja, Melsungen hat versäumt, die Punkte mit nach Hause zu nehmen oder zu Hause zu behalten, weil sie einfach mit 5 Toren vorn gewesen sind, schon in der ersten Halbzeit und dann so ab der 25. Minute die Linie verloren haben. Auf der anderen Seite, wenn man das komplette Spiel sieht, also die ganzen 60 Minuten, dann ist es durchaus eine absolut gerechte Punkteteilung, weil ja eben beide Mannschaften ihre Stärken und Schwächen hatten und die einen eben in der ersten Halbzeit stärker waren, die anderen in der zweiten Halbzeit besser die Chancen genutzt haben. Und somit geht das 28-28 durchaus in Ordnung, denke ich.
Du begleitest ja die MT Melsungen auch häufig zu den Auswärtsspielen. Hast du mittlerweile den Eindruck, dass, ja, ich will nicht sagen, der entscheidende Sprung nach oben irgendwie auf Dauer nicht möglich scheint? Eigentlich wollte man ja ein, zwei Schritte nach vorne machen.
Ja, also der große Schritt nach vorn ist jetzt noch nicht erfolgt. Also das kann man ganz klar sagen. Da fehlt schon noch ein bisschen was. Es gibt immer so Phasen in den Spielen, wo man das durchaus sieht, was in dieser Mannschaft drinsteckt. Also so jetzt zum Beispiel die ersten 25 Minuten im Spiel gegen Wetzlar. Die haben die Wetzlarer an die Wand gespielt. Von denen war nicht viel zu sehen in der Phase. Und auch Kai Wandschneider, der Wetzlarer Trainer, hat hinterher auf der Pressekonferenz gesagt, also nach den ersten 20 Minuten hat er ein bisschen Angst gekriegt um seine Mannschaft. Aber Melsungen bringt das einfach nicht 60 Minuten im Moment auf die Platte. Und also der Schritt ist noch nicht erfolgt, aber ich glaube schon noch dran, dass der Knoten irgendwann platzt und dass da doch noch eine gute Saison bei rauskommt.
Christian, für jemanden, der, ich will nicht sagen Außenstehender ist, aber natürlich nicht ganz so viele Spiele von der MT Melsungen beobachtest, würdest du auch sagen, dass halt dieser entscheidende Schritt von Platz 6 bis 10 zu Platz 1 bis 4 halt der schwierigste eventuell ist in der Handball-Bundesliga?
Ja gut, jeder Entwicklungsschritt ist natürlich schwierig zu vollziehen. Nichtsdestotrotz hatte man eigentlich schon den Eindruck, dass sich Melsungen vor dieser Saison halt schon gezielt und sehr gut verstärkt hat. Letztendlich muss man aber natürlich auch bilanzieren, dass mit der Heimniederlage gegen Gummersbach und jetzt dem Heimremis gegen Wetzlar in der Endabrechnung schon 4 Punkte zu wenig dastehen. Drei
Oh,
Punkte.
so würdest du es dann also schon sagen, ja?
Ja, also zu Hause muss man gegen Gegner wie Gummersbach und Wetzlar, muss ein Europapokalteilnehmer den Anspruch haben, beide Punkte zu holen. Und dementsprechend sind das ganz klar 3 Punkte, die man zu wenig hat. In Kiel und Flensburg, das ist kein Beinbruch gewesen. Ob man jetzt dann sagt, in Hannover, die beiden Punkte zum Saisonauftakt waren jetzt Bonuspunkte, aber die 3 Heimpunkte, die hat man letztendlich in der Bilanz weg und die fehlen erstmal.
Was sagt man denn, Claudia, bei der MT vor Ort? Wie hat der Trainer Michael Roth nach der Heimpleite, das ist ja jetzt auch falsch formuliert, nach dem Heimunentschieden gegen Wetzlar dann reagiert? Was hat er gesagt? Wie ist er zufrieden bzw. unzufrieden mit den 7-7 Punkten nach den 7 Spielen?
Also Michael Roth hat das Positive herausgestellt und er hat gesagt, in der vergangenen Saison haben wir gegen Wetzlar zu Hause verloren und jetzt haben wir einen Punkt wieder gut gemacht. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann oder ob man das so sehen sollte. Also ich sehe es ähnlich wie Christian, dass da einfach im Moment 3 Punkte zu wenig auf dem Konto der MT sind oder eben 3 Minuspunkte zu viel. Aber wie gesagt, nach dem Spielverlauf am Wochenende ist der eine Punkt nun mal da und lässt sich jetzt ja auch nicht mehr zurück. Damit müssen wir jetzt leben und müssen dann eben sehen, dass wir vielleicht auswärts doch noch mal irgendwo punkten, wo keiner mitrechnet.
Warum hat sich das Spiel denn dann in der zweiten Halbzeit so entwickelt? Weil du hast gesagt, in der ersten Halbzeit, da hat die MT schon hochgeführt und eigentlich war das Spiel mehr oder weniger im Sack, aber dann in den zweiten 30 Minuten hat auf einmal Wetzlar so zurückgeschlagen. Ist die MT überheblich geworden, nicht mehr konzentriert zu Werke gegangen oder was hat bei Wetzlar auf einmal so richtig gut funktioniert?
Also die Melsunger haben im Angriff ihre Linie mal wieder, muss man ja sagen, verloren. Überhastete Abschlüsse, individuelle Fehler wie Fehlpässe und so weiter. Und das hat die Wetzlar natürlich auch zu Gegenstößen eingeladen. Das können sie gut spielen, ohne Zweifel über die beiden Außen. Das hat hervorragend funktioniert. Und wie das dann so ist, wenn der Gegner dann wieder rankommt und plötzlich steht es unentschieden, dann ja, also es war einfach so, dass das Melsungen im Angriff nicht mehr auf die Reihe bekommen hat, da Struktur ins Spiel zu bekommen, auch Bälle hinten abgefangen, zum Gegenstoß nach vorne geworfen, den Ball konnte dann keiner mehr bekommen. Also symptomatisch so Situationen direkt nach der Pause, wo Melsungen sich dreimal den Ball erkämpft und ihn dreimal direkt wieder abgibt. Ja, das sah dann irgendwie unkonzentriert aus. Waren alles individuelle Fehler, ganz klar. Aber ja, Wetzlar hat dann auch deutlich mehr investiert, wahrscheinlich weil sie gemerkt haben, wir kommen da jetzt doch wieder ran und wir haben die Chancen. Haben in der Abwehr gut gearbeitet, standen recht offensiv dann, sind die Melsungen früh angegangen und damit hatte die MT ein Problem und dann ist das Spiel halt so gelaufen, wie es gelaufen ist.
Mumirinic, der Neuzugang, der scheint aber durchaus schon angekommen zu sein.
Der hat, das muss man sagen, ist der absolute Lichtblick des vergangenen Spiels, weil der hat wohl die beste Leistung im MT-Trikot abgeliefert, hat Tore aus Situationen gemacht, wo keiner mehr damit gerechnet hat, dass der Ball da überhaupt noch Richtung Tor kommen kann. Und beim passiven Spiel zwei Mann als Gegner an ihm dran und trotzdem fast aus dem Handgelenk den Ball noch ins Tor geworfen. Das sind die Tore, für die man ihn geholt hat nach Meldung, die Tore aus dem Rückraum und das hat er gezeigt und wenn der noch weiter ankommt oder noch besser mit seinen Nebenleuten klarkommt, dann ist das einer der Faktoren, die man sehen kann an dem Punkt, dass Meldung noch nicht da angekommen ist, wo sie eigentlich hingehören und den Schritt wahrscheinlich dann doch noch machen werden.
Abschließend noch zu diesem Spiel hätte ich gerne von dir gewusst. Es gab da insgesamt ja noch zwei verworfene 7 Meter, nur 50% bei Wetzlar, 6 Zeitstrafen beim Gast, bei der MT eine Zeitstrafe und ja dann die rote Karte. Aber halt da 3 von 3 7 Metern, so Kleinigkeiten, da hätte man das Spiel doch im Endeffekt sogar noch verlieren können. Also wenn ich mir jetzt überlege, da muss das Überzahlspiel der MT ja entsprechend schlecht gewesen sein, wenn man dann am Ende nur mit einem Unentschieden aus dem Spiel rausgeht.
Ja, dazu kann ich durchaus was sagen, weil das Überzahlspiel war schon in der ersten Halbzeit nicht ganz so gut und das passt aber genau zu dem, was ich vorher gesagt habe. Man wollte dann mit Gewalt zum Torerfolg kommen und hat auch die Überzahlsituation nicht ausgespielt. Also da gab es eine Situation, die ganz symptomatisch war. Das war Nenad Vučković, der nach vorne gelaufen ist zur zweiten Welle und hätte einfach nur einen Pass nach rechts spielen müssen und hat dann, ich sag jetzt mal, gegen einen Drei-Mann-Block geworfen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Also auch in der Überzahl war es einfach so, dass Melsungen da nicht die Ruhe bewahrt hat und die Chancen wirklich rausgespielt hat. Und wenn sie dann mal rausgespielt haben, dann haben sie auch das ein oder andere Mal den Ball nicht im Tor untergebracht. Also das war durchaus ein Manko in dem Spiel, ja.
Du würdest aber dann schon sagen, beziehungsweise du bist optimistisch, dass sich das in den nächsten Monaten dann einstellt und die Mannschaft entsprechend dann erfolgreicher und vielleicht auch ein bisschen, ja, intelligenter spielt in solchen Situationen.
Genau, also davon bin ich eigentlich überzeugt. Ich glaube einfach, dass da so ein bisschen die Initialzündung fehlt. Diese Niederlage gegen Gummersbach, die hat so ein bisschen was durcheinander gewürfelt da bei der MT und das muss erstmal wieder hinkommen und vielleicht ist ja der EHF-Pokal am Mittwochabend da das Entscheidende. Wenn man da vielleicht ein gutes Spiel gegen Toulouse abliefert, ist das Selbstvertrauen komplett wieder da und dann geht es am Samstag nach Hamburg und vielleicht kann man ja da auch was zählbar holen.
Wobei der HSV Christian ja jetzt seinen ersten Saisonsieg eingefahren hat. 28 zu 34 aus Lübecker Sicht zu Hause gegen die Norddeutschen verloren. Das war jetzt ein ganz, ganz wichtiger Erfolg für den HSV, denn es kriselte schon ein wenig im Umfeld. Auch der HC Erlangen konnte sein erstes Spiel gewinnen, 25-24. Sehr überraschend, wie ich finde, zu Hause gegen VfL Gummersbach. Wie schätzt du diese beiden Ergebnisse ein?
Ja, es waren natürlich beides durchaus überraschende Ergebnisse, muss man sagen. Gerade Erlangen hat mich sehr überrascht, dass man da gegen Gummersbach gewonnen hat, weil der VfL hat doch letztendlich eine überzeugende Saison bis jetzt abgeliefert. Und ja, beim HSV, Lübbecke ist ja auch ein bisschen schlecht rausgekommen, hatte immer personelle Probleme gehabt und die haben aber jetzt ein bisschen, waren eigentlich gerade beim Abklingen diese personellen Probleme und dementsprechend wundert es mich dann doch, dass man so zu Hause irgendwo verloren hat. Also da hätte ich jetzt mit den Ergebnissen, die der HSV in der bisherigen Saison gezeigt hat, nicht mitgerechnet.
Ich nehme an, dann hättest du auch nicht mit der Niederlage der Füchse zu Hause gegen Hannover gerechnet, wenn man da noch in Betracht zieht, dass mit Matt Patrall da ein ganz, ganz wichtiger Spieler auf Hannoveraner Seite jetzt auch längerfristig ausfällt.
Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, die Füchse haben natürlich gegenüber der Vorsaison im Moment zwei Schlüsselspieler verletzt, vorne wie hinten, haben darauf aber natürlich auch personell reagiert. Und ja, es scheint nicht ganz zu laufen. Inwiefern da natürlich gerade reinspielt, dass der Trainer natürlich vor kurzem noch andere Aufgaben zu bewältigen hatte in seiner Doppelfunktion, das wird man dann sehen müssen.
Oh, du meinst, das spielt da eine Rolle?
Ja, es wird mit Sicherheit irgendwo mal eine Rolle spielen, beziehungsweise die Frage wird sich irgendwann letztendlich in den Medien stellen, wenn die Ergebnisse ausbleiben, wie die Prioritäten da gesetzt werden. Und letztendlich, wenn ein Trainer wie Christopher Nordmeier eine Woche mehr Zeit hat, um sich auf so ein Spiel vorzubereiten und die Stärken und Schwächen der Füchse herauszuarbeiten, zumal ja auch Sven-Sören Christophersen seine alten Leute noch ganz gut kennt und weiß, wo vielleicht der ein oder andere Knackpunkt ist, wird das mit Sicherheit eine Rolle spielen.
Da haben ja auch fast drei Spieler alleine ausgereicht, nämlich Christoffersen mit 6 Toren, Lehnhoff mit 9, davon 8 von 8 7 Metern und Kai Häfner mit überragenden 10 Treffern, um da die Füchse Berlin zu schlagen. Ja, und das soll es erstmal gewesen sein zur DKB-Handball-Bundesliga. Am Wochenende standen ja noch ganz andere Spiele auf dem Programm in der Champions League. Da ging es auch rund, der erste Spieltag, der wurde ausgetragen und darüber sprechen wir gleich hier bei Kreisab. Die Champions League ist in ihre neue Saison gestartet und darüber sprechen wir jetzt hier bei Kreisab. Immer noch mit Claudia Stehr von der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen und Christian Stein von Handball World. Und Christian, wie groß war eigentlich deine Vorfreude auf die neue Champions League-Saison?
Ja, die Vorfreude war natürlich wie immer riesig, auch wenn der Gruppenmodus jetzt nicht unbedingt mein Favorit ist. Also ich bin dann doch eher Traditionalist und für mich gehört zum Europapokal eigentlich immer dieses K.O.-Modus und es geht immer um alles und das ist natürlich gerade in der Champions League im Moment in dieser langatmigen Gruppenphase mit 10 Spieltagen irgendwie alles, ja, es plätschert so dahin, ne?
Aber Claudia, es plätscherte in den ersten Spielen für die deutschen Mannschaften alles andere als dahin. Kann man jetzt nicht so sagen, dass das so gelaufen wäre, wie man sich's vorgestellt hätte?
Ja, vielleicht plätscherte es dann eben doch, nämlich leistungsmäßig. Also die deutliche Niederlage von Flensburg und die Kieler, die sich da ja so richtig schwer getan haben am Sonntagabend. Also da, das sah beinahe aus wie bei der MT-Melsungen. Im Angriff sind sie auch nicht mehr zum Zug gekommen. Also da fehlten auch so ein bisschen die Mittel, was ja beim THW Kiel, wenn man sich die Namen im Rückraum anguckt, auch wenn die ja jetzt fehlt, ein bisschen überrascht.
Aber man merkt dann schon, dass sicher fehlt, oder?
Ja, natürlich. Also ich glaube, dass er in so einer Situation, wenn man denn dann plötzlich in Rückstand gerät, also die Kieler haben ja auch lange geführt und plötzlich lagen sie dann da hinten mit 1, 2 Toren und dass da der Jicher natürlich einer ist, der dann die Verantwortung übernimmt und der das Team da nach vorne peitscht, ist klar. Aber ich weiß gar nicht, also ob er in der Form der ersten Spiele in der Bundesliga da gestern auch noch groß geholfen hätte. Also ob er da der Faktor war zur Niederlage, glaube ich nicht.
Bist du beim MT-Spiel in Kiel auch dabei gewesen?
Ja, da war ich auch dabei und habe zwei Mannschaften gesehen, die mich beide nicht überzeugt haben. Auch wenn der THW Kiel sehr, sehr hoch gewonnen hat, was an der guten Abwehrleistung lag. Aber wenn die im Positionsangriff waren, hatten sie da auch ihre Probleme und ja, haben es halt einfach besser gemacht im Angriff als die Melsunger und deswegen deutlich gewonnen. Aber auch da fand ich den THW Kiel trotz des sehr, sehr hohen Sieges noch nicht überzeugend.
Was hat dir denn gestern beim THW Kiel da nicht so gut gefallen? Waren die irgendwie ein bisschen behäbig, pomadig? Sind das Worte, die das gut beschreiben?
Ja, so kann man es auch nicht sagen. Also, dass die natürlich am Ende das Ding gewinnen wollten, das war schon zu sehen. Also, haben dann auch schneller gespielt, aber die hatten einfach unglaubliche Probleme mit dieser offensiven Deckung von Beginn an. Sind damit nicht klargekommen. Dann den einen oder anderen Fehlwurf und ja, es ist, also im Angriff kamen sie nicht zum Zug, konnten so ihr Spiel nicht aufziehen, wenig Kreuzbewegungen, ging halt nicht gegen diese offensive Deckung und ja, deswegen kamen sie dann nicht so zum Zug. Kam auch nicht so zum Kreisläufer, der immer gut gedeckt war. Und ja, also dann wird es halt schwierig, wenn man da im Angriff nicht durchkommt. Ne?
Nachdem die Rhein-Neckar-Löwen ja gegen Montpellier relativ leicht und locker gewonnen hatten, Christian, was hat dich da mehr erstaunt bzw. schockiert, diese knappe Niederlage der Kieler in Zagreb, weil Zagreb hatten wir jetzt auch vor der Saison nicht so sonderlich stark eingeschätzt, oder diese unglaubliche Pleite der Flensburger in Kopenhagen?
Ja gut, die unglaubliche Pleite der Flensburger in Kopenhagen, da hat letztendlich insgesamt nicht gestimmt. Also die erste Viertelstunde war letztendlich noch okay. Dlandorf hat dann noch funktioniert, dann musste Dlandorf raus, dann kam noch hinten, kamen diese beiden frühen Zeitstrafen gegen Heinl dazu. Dann fiel auch die Abwehr nicht mehr so positiv auf. Und dann kam das letztendlich in dieser Deutlichkeit zustande, auch weil Flensburg sich irgendwann aufgegeben hat und wirklich in der Schlussviertelstunde einfach gar nicht mehr bereit war, irgendwas zu tun und hat dann letztendlich abgeschenkt, was mit Blick auf den Direktvergleich vielleicht auch nicht gerade so clever ist, aber gut. Und die Niederlage vom THW, die wird sich, denke ich mal, über die Gruppe hinweg noch kompensieren lassen, auch wenn ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Also für mich muss eine Mannschaft wie der THW einfach auch in Zagreb gewinnen. Das Spiel habe ich allerdings nicht gesehen, von daher kann ich dazu auch nichts jetzt sagen, aber beide Ergebnisse in der Art und Weise haben mich schon überrascht.
Der gute Kollege Björn Parzen hatte das ja auch als entscheidendes oder vielleicht mitentscheidendes Duell um den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe B zwischen Kolding und Flensburg tituliert, denn der FC Barcelona wird da wahrscheinlich im Endeffekt einsam und alleine seine Kreise ziehen. Muss mich da übrigens korrigieren, das Spiel fand ja nicht in Kopenhagen, sondern in Kolding statt, aber es ist ja KIF Kolding Kopenhagen, daher dieser kleine Fauxpas und der sei dann hiermit korrigiert. Ja, Claudia, von dir noch eine Meinung generell zu der ganzen Geschichte Champions League in dieser Saison. Wir hatten alle in unserer großen Vorschau den FC Barcelona als Titelträger gesehen, dieser Spielzeit 2014, 2015. Ist das auch dein Team, das am Ende dann ganz oben steht, oder hast du einen anderen Kandidaten?
Also, wen ich noch ganz gut einschätze, das sind die, die auch groß eingekauft haben. Und das könnte Veszprém sein, die da auch noch ganz gut mitspielen können. Ja, wir werden sehen. Also, die deutschen Mannschaften sind ja immer Kandidat, wenigstens fürs Final Four. Und ich sehe das ähnlich wie der Christian. Die Gruppenphase, ja, die werden sie wahrscheinlich alle überstehen. Und dann kommen die interessanten K.O.-Spiele. Und dann wird man sehen, dann sind auch die deutschen Mannschaften wie Flensburg und auch Kiel deutlich eingespielter. Und sicherlich, also bis ins Viertelfinale werden sie es schon alle schaffen.
Du hast ja jetzt auch die Partie der Kieler nicht in Zagreb in der Halle verfolgt, sondern am Fernseher bei Sky. Die
Ja.
Zuschauerzahlen hielten sich da jetzt zu Beginn in Grenzen. 10 bzw. 20.000 Zuschauer, wenn ich das richtig gelesen hatte. Christian, korrigiere mich, wenn es falsch ist.
Ich korrigiere dich nicht.
Sehr gut, das gefällt mir doch hervorragend. Und ja, Claudia, wie hat dir die Übertragung denn allgemein gefallen? War das eine Verbesserung im Vergleich zur Vergangenheit?
Gut, die Verbesserung ist natürlich in der Form, es gibt wenig Werbung. Es ist meist ein langer Vorlauf, den man sich angucken kann, aber nicht angucken muss. Die Co-Kommentatoren oder Experten, ja, sind okay. Also wer mir gut gefallen hat, ist jemand, der ja bisher im Fernsehen so noch nicht aufgetaucht ist. Das war Florian Kehrmann, der da sehr sachlich die Sache rübergebracht hat. Also ohne jegliches Halligalli und Blödsinn, sondern handballfachlich und sachlich. Fand ich sehr gut. Und gut, alle anderen sind ja schon bekannt und ja, Heiner Brandt, mein Gott, was soll ich dazu sagen?
Oh, du bist kein großer Freund von Heiner Brandt, sehe ich das richtig?
Nein, so kann man das nicht sagen, aber ja, jeder hat so seine Zeit im Handball und ich muss jetzt auch sagen, dass ich die große Vorschau von ihm am Samstag beim Rhein-Neckar-Löwen-Spiel nicht verfolgt habe, aber ich finde, irgendwann ist es halt auch mal gut und die Jüngeren, die da jetzt dran sind, wie eben ein Florian Kehrmann, die machen ihre Sache ganz gut und die sind auch, denke ich, noch deutlich näher dran und denen höre ich einfach lieber zu. Also das heißt nicht, dass ich Heiner Brandt das nicht zutraue, um Gottes Willen, sowas will ich mir nicht anmaßen. Also der Mann ist deutlich erfolgreicher als ich.
Zumindest im Bereich Handball, kann man so sagen. Vielleicht kann er nicht ganz so gut ein Spiel kommentieren im Radio, wie du das machst, aber zumindest hat er ein bisschen Ahnung und wenn man so viele Titel holt wie Heiner Brandt, glaube ich, versteht man ein bisschen was von der Geschichte. Eine Sache noch, die ich nochmal aufgreifen möchte. Letzte Woche hatte einer unserer Hörer geschrieben, wir sind gar nicht darauf eingegangen, was das sportlich für einen Wert hat, die Erweiterung der Europameisterschaft auf 24 Teams, und da würde ich dich gerne auch nochmal bitten, dazu was zu sagen, weil du letzte Woche ja nicht mit dabei gewesen bist. Was hältst du denn davon, angesichts der Tatsache, dass sich ja dann in den Qualifikationsgruppen mehr oder weniger 3 von 4 Mannschaften auch für die Europameisterschaft qualifizieren und viele dann natürlich auch, die vielleicht gar nicht das sportliche Niveau haben, um bei so einem Turnier mit dabei zu sein?
Genau, also das sehe ich genau so. Das verwässert das Niveau ungemein und ich weiß nicht, ob man das braucht. Also im Fußball gibt es ja gerade ähnliche Diskussionen und mir ist das zu viel. Ich meine, bei 24 Mannschaften, wenn schon alle europäischen Mannschaften, die Handball spielen, dann teilnehmen, brauche ich gar keine Qualifikation mehr spielen und letztlich wird dann da auch die Gruppenphase ähnlich wie in der Champions League schon beinahe so fast, wenn sich da jeder dann halt für die nächste Runde qualifiziert. Also ich denke, da ist die Qualität schon besser und Deutschland bekommt ja auch nicht immer die Teilnahme geschenkt. Ne?
Jetzt wahrscheinlich dann schon mit der Erweiterung, oder Christian?
Ja, also ich meine, wir haben das Ende der 80er schon mal gehabt, dass wir nur noch bei der C-Weltmeisterschaft dabei waren. Damals gab es ja noch keine Europameisterschaften. Das wurde ja damals auch mit durchaus ordentlichen Spielern wie Martin Schwalb oder Jochen Fratz erreicht. Letztendlich muss man sagen, dass die sportliche Qualifikation, da muss man natürlich sagen, dass Deutschland immer in seiner Gruppe eigentlich mindestens Gruppendritter werden sollte. Und was dann diese Europameisterschaft letztendlich wert ist, das wird man dann sehen. Der Modus ist so, dass es im Endeffekt ein Spiel mehr wird gegenüber der jetzigen Europameisterschaft. Der Zeitraum wird sich wahrscheinlich nicht großartig erhöhen, so wie ich das bis jetzt sehe. Also von daher wird die Belastung für die Spieler dann auch nicht geringer und von daher muss man natürlich schon sehen, ob dieser Modus letztendlich zukunftsträchtig ist.
Ob man da von Seiten der EHF mit etwas gewonnen hat, das wird man noch sehen. Apropos Gewinnen, ab heute gibt es ein Gewinnspiel, da möchte ich jetzt schon mal drauf hinweisen und euch die Frage vorab schon mal stellen, und zwar haben wir gleich André Kogut im Interview. Und ihr könnt 3x2 Eintrittskarten gewinnen für den Bergischen Handballgipfel Mitte Oktober in der Köln Arena bzw. in der Lanxess Arena, so wie sie ja mittlerweile heißt, zwischen dem Bergischen HC und dem VfL Gummersbach, wenn ihr uns beantwortet, wie der Vater von André Kogut heißt, der auch in Deutschland erfolgreich Handball gespielt hat. Das würden wir gerne wissen, wie ihr teilnehmen könnt. Das verrate ich euch später dann noch in der Sendung. Ich möchte mich aber herzlich bei Christian und Claudia bedanken, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wir machen jetzt hier nochmal eine kurze Pause und dann ist gleich André Kogut bei uns. Eben haben wir noch über die Champions League gesprochen, jetzt geht es zurück in die Bundesliga mit unserem Interviewgast. Er ist 26 Jahre alt, wurde zum besten Spieler der vergangenen Zweitligasaison gewählt und steht noch bei der TSG Friesenheim unter Vertrag. Ich begrüße André Kogut, hallo.
Ja, hallo zusammen.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt, du spielst noch in Friesenheim, aber nicht mehr lange. Nächsten Sommer geht's dann zum TBV Lemgo und wir geben unseren Hörern ja immer gerne die Möglichkeit, sich aktiv an der Sendung zu beteiligen. Das haben sie auch dieses Mal wieder hervorragend gemacht und die erste Frage lag dann natürlich auf der Hand. Warum hast du dich für diesen Wechsel entschieden und warum gerade Lemgo?
Ja, also auf jeden Fall ist das erstmal ein Schritt nach vorne für mich persönlich. Ich denke mal, Lemgo ist ein gestandener Erstligaverein und dann muss ich noch dazu sagen, Lemgo, die Philosophie, die sie jetzt seit mehreren Jahren verfolgen, mit jungen, hungrigen Spielern, ja, das imponiert mir und ich denke mal, da passe ich auch gut rein in das Konzept, was Lemgo da hat.
Welche Rolle hat da auch Nils Pfannenschmidt gespielt? Das ist ja auch jemand, von dem man hört, dass die Spieler sehr gerne mit ihm zusammenarbeiten.
Ja, ich habe mich mit Nils mehrmals dann per Telefon unterhalten und er hat mir dann so seine Situation geschildert, was er von mir hält, beziehungsweise was er dann von mir erwartet. Und ja, im Großen und Ganzen hat das alles sehr positiv angehört. Und deswegen habe ich mich dann auch ja, ziemlich schnell dazu entschlossen, dann im nächsten Jahr dann den Schritt dahin zu gehen.
Was erwartet er denn von dir?
Ja, also er erwartet auf jeden Fall, ja, sage ich mal, einen Spielmacher, vor allem der auch in der Abwehr decken kann, auf der Halbposition, und dass wir dadurch, denke ich mal, schneller umschalten können und auch das Tempospiel, was auch seine Philosophie ist, dann beibehalten können.
Jetzt hast du gesagt, du hast dich sehr schnell dazu entschlossen, nach Lemgo zu gehen. Gab es auch andere Optionen für dich? Haben A andere Vereine angefragt und B Friesenheim, die hätten dich wahrscheinlich auch gerne behalten.
Also von anderen Vereinen gab es noch nichts, und also da war halt das Angebot, stand nur von Lemgo dann im Raum. Das stimmt, mit Friesenheim, das wurde alles sehr offen behandelt. Also der Manager wurde von Friesenheim informiert, dass da ein Angebot vorliegt aus Lemgo. Ja, und wie gesagt, für mich ist das halt ein Schritt nach vorne, so wie ich es denke, weil halt Lemgo schon ein gestandener Erstligaverein ist, keine Aufsteiger, so wie wir jetzt, und deswegen habe ich mich dafür entschieden.
Was haben die Kollegen in Friesenheim denn gesagt? Haben die gesagt, gut, das ist für dich auf jeden Fall der richtige Schritt, mach das? Oder war dann ein bisschen mehr, ja, ich will nicht sagen Trauer mit dabei, aber ein bisschen Wehmut auch, dass sie gesagt haben, okay, jetzt geht halt einer, der jetzt nicht nur ein, zwei Jahre bei uns gewesen ist, denn du bist ja jetzt in deiner fünften Saison insgesamt schon in Friesenheim.
Ja, also erstens haben sich die meisten, also ich denke mal wirklich fast alle gefreut, für mich auch, dass ich diesen Schritt machen kann und dass das Angebot da war, und haben mich erstmal alle beglückwünscht. Aber ich denke mal natürlich auch, haben viele auch gesagt, dass sie es schade finden, weil man, ja, nach 5 Jahren ist man ja auch schon, baut man ja zu mehreren Leuten auch freundschaftliche Verhältnisse auf, und besonders bei uns hier in Friesenheim mit den Jungs, also das war echt, also beziehungsweise es ist eine super Truppe, und da versteht man sich wirklich mit sehr, sehr vielen Leuten sehr gut und auch außerhalb des Handballs. Deswegen denke ich schon, dass da auch ein Stück weit ein bisschen Wehmut dahinter steckt dann auch.
War das das, was dich in den ganzen Jahren zuvor in Friesenheim auch gehalten hat? Eben dieses schöne Umfeld, diese gemeinschaftliche Art der Jungs dann miteinander vielleicht nach dem Spiel auch mal zusammenzuhängen oder sich unter der Woche nach dem Training nochmal zusammenzusetzen, vielleicht im Fernsehen Fußballspiel zu gucken oder sowas. Ist das das, was Friesenheim in den letzten Jahren so ausgemacht hat?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt davon, was in Friesenheim hier alles ausmacht. Und die Jungs, wie gesagt, die Mannschaft ist, also da kann man nichts gegen sagen, sind alle super, super Leute, mit denen man wirklich auch die Freizeit gerne verbringt. Und zum anderen auch, ja, das Umfeld, also wie auch das Management, sage ich mal, da reicht auch öfters mal ein Handschlag, um dann einen Vertrag, sage ich mal, zu besiegeln. Und dann weiß man, dass alle Parteien sich daran halten werden. Das ist auch noch so ein Punkt, was man ja in Friesenheim schätzen kann. Und ja, die Leute hier, wie die Begeisterung gewachsen ist, die ganzen Fans, das war natürlich auch schön anzusehen.
Du selbst hast ja das Handballspielen schon im Blut gehabt. Dein Vater Boris, der hat auch viele Jahre in Deutschland aktiv selber gespielt. Hast du dann im Prinzip schon im jüngsten Alter mit dem Ball rumgespielt oder wie kam es dann für dich selbst dazu, Handball zu spielen? Weil dein Vater dich einfach da direkt mit infiziert hat. Wie ist das gewesen?
Ach ja, so schnell ging es gar nicht bei mir, weil eigentlich, ja, habe ich viel lieber dann mit den Jungs auf der Straße gekickt, auf dem Bolzplatz, und war erstmals eher der große Ball im Vordergrund gestanden. Aber dann, ja, dann hat er mich mal auch angesprochen, hat gefragt, ja, willst du nicht auch mal das Handball angucken? Und ja, und so begann ich dann, glaube ich, das Handball spielen. Und ja, am Anfang war es schwierig, weil hat wenig geklappt. Die anderen Kids waren schon weiter als ich, weil ich halt erst mit 11 dazu kam. Aber als dann so langsam so ein bisschen ein paar Erfolge dazu kamen, ja, dann war ich endgültig infiziert, und dann konnte man mich auch mit nichts mehr ja, vom Handball wegbringen.
Würdest du denn für dich eher sagen, du bist vielleicht der faule Typ Handballer oder bist du schon extrem ehrgeizig?
Nee, also da, ich glaube, faul bin ich nicht. Also da bin ich alles andere als das, weil ich denke mal, ich hatte ja auch ein paar Verletzungen, und wenn man da faul ist, dann kommt man nicht wieder zurück. Also vor allem in den Profisport nicht mehr so einfach. Da muss man schon viel Zeit und Schweiß investieren. Deswegen würde ich nicht sagen, dass ich ein fauler Handballer bin. Im Gegenteil.
Also ist der Ehrgeiz dann schon im Jugendalter richtig groß geworden und du hast gemerkt, okay, du musst auch Gas geben, weil du bist ja dann auch in der Juniorennationalmannschaft unterwegs gewesen. Ist das dann so ein Zeitpunkt, wo man merkt, mit, ja, weiß ich nicht, 16, 17, 18 Jahren, ich kann richtig was reißen?
Ja, klar, man wird, je mehr Erfolg man hat, desto hungriger wird man auch danach. Und deswegen, dann hat man selbst eine Eigenmotivation, weil ich sag mal, ohne Erfolg weiß ich gar nicht, ob ich ja, den Sport auch so gern gehabt hätte, weil es gehört für mich einfach dazu, auch erfolgreich zu spielen und dadurch die Motivation zu ziehen.
Jetzt hast du Erfolg schon angesprochen, aber es gab ja sicherlich auch mal Zeiten für dich persönlich, die nicht ganz so gut gelaufen sind. Verletzungen hast du jetzt auch schon erwähnt. Gab es mal eine Phase, wo du gesagt hast, warum mache ich eigentlich den ganzen Mist hier?
Ja, das war sicherlich vielleicht nach meinem zweiten Kreuzbandriss, als ich frisch nach Düsseldorf gewechselt bin, in meine quasi erste Profisaison mit 18 Jahren und da echt eine super Vorbereitung gespielt mit den Jungs für mein Alter, denke ich. Und ich glaube, im letzten Abschlussturnier beim Spielothekencup, ja, verdrehe ich mir das Knie in der Abwehr und weiß dann ganz genau, oh, da ist auf jeden Fall was mehr passiert. Und als dann die Diagnose kam, war man natürlich am Boden zerstört, weil man ist gerade in seine erste Profisaison gegangen und es hat wirklich alles, in der Vorbereitung ist auch alles super gelaufen und so. Man hat sich wirklich tierisch auf die erste Liga gefreut. Und dann ist sowas passiert. Ich glaube, das gibt jedem Menschen erstmal einen Knick. Und ja, aber dann habe ich es auch wieder kennengelernt, wie professionell man dann in der Reha arbeiten kann, wenn man bei einem Profiverein ist. Und dann ging es auch relativ fix. Und dann ist man eh den ganzen Tag fast nur in der Reha. Ist man nach der Schule direkt immer in die Reha gefahren und ist dort bis abends geblieben. Und dann ging die Zeit schnell vorüber und dann kam ich zum Glück wieder relativ fit wieder dazu.
Hast du jemals danach noch den Eindruck gehabt, oh, mein Knie, das ist irgendwie ein bisschen wackelig?
Nee, also natürlich, ich denke mal, am Anfang spielt das schon eine Rolle, dass man da auch ja, ein bisschen vorsichtiger ist. Aber jetzt zum Glück muss ich sagen, ja, der Arzt hat das gut hingekriegt, der Professor Dr. Steuer. Und ja, ich muss sagen, bis jetzt toi toi toi, also da ist bis jetzt alles fest und heile.
Das hört sich ja sehr, sehr gut an. Denkst du denn aber, dass das vielleicht auch so ein Grund war, warum der Sprung jetzt in die erste Liga für dich dann doch einige Jahre gedauert hat? Ich meine, ihr seid vor 2 Jahren ja schon mal aufgestiegen in die erste Liga, dann relativ sang- und klanglos wieder abgestiegen, aber dass du vielleicht nicht vorher schon mal ein Angebot hattest von einem Erstligisten, der gesagt hat, ja, wir wollen unbedingt gerne mit dir zusammenarbeiten, wie das jetzt aus Lemgo gekommen ist, dass eben halt so eine Verletzung dann da eine Blockade auslöst, auch bei Managern, die sagen, der hat da vielleicht Probleme mit dem Knie, den verpflichten wir vielleicht eher nicht.
Ja, ich denke mal schon. Also auf jeden Fall, dann kamen auch so ein paar kleinere Sachen, dass man mal umknickt und so. Ich denke mal, das spielt auf jeden Fall alles eine Rolle. Und aber ich bin so einer, ich jammer da nicht gerne rum. Natürlich ist es blöd, aber dafür ja, haben wir es jetzt wieder geschafft, aufzusteigen. Und zum Glück war ich wirklich die letzte Saison, hatte wirklich gar nichts an meinem Körper, war jedes Spiel gespielt und auch oft über 60 Minuten. Und ja, und so versuche ich es halt weiterzumachen. Dass Verletzungen kommen, das ist klar, aber man muss halt einfach gucken, dass man weitermacht und versuchen halt sich fit zu halten. Und dann klappt das auch mit dem Sportlichen.
Da du ja nicht faul bist, wie du eben selber gesagt hast, sollte das eigentlich kein Problem sein. Wir haben noch ein paar Fragen von unseren Hörern, zum Beispiel natürlich, was die TSG Friesenheim selbst betrifft, wie schwer das auch für einen Aufsteiger ist, in der Bundesliga Fuß zu fassen. Und darüber sprechen wir dann gleich mit André Kogut. André Kogut von der TSG Friesenheim, der Spielmacher, ist immer noch zu Gast hier bei uns bei Kreisab. Und André, unsere Hörer haben gefragt, wie das eigentlich ist, so als Aufsteiger in der ersten Handball-Bundesliga, wenn man dann von der zweiten Liga hochkommt, wo man ja größtenteils als Favorit in die Spiele gegangen ist. Wie ist das denn, wenn man sich in jedem Spiel als Underdog präsentieren muss?
Ja, natürlich ist das nicht unbedingt sehr schön, aber das wusste man im Voraus. Und ja, das ist auf jeden Fall, ich denke mal, der Klassenerhalt ist viel schwieriger als der Aufstieg in die erste Liga. Das muss man auch so sehen. Und der ist auch viel mehr wert, denke ich, der Klassenerhalt.
Wo siehst du denn den größten Unterschied zwischen den Zweitligisten bzw. den Aufsteigern und den Mannschaften dann in der ersten Liga, jetzt mal vom Finanziellen abgesehen? Ist das einfach diese Physis, die die gestandenen Erstligamannschaften dann schon mitbringen, die es dann schwer macht, dagegen anzukommen?
Ich denke mal, da kommen viele Faktoren dazu. Da kommt sicherlich auch vielleicht die Physis dazu, dann auch die Abgezocktheit bei den einzelnen Spielern. Und Und ich denke mal, dass, ja, was den größten Unterschied macht, ist halt echt die Breite, die die Mannschaften haben an Spielern, die wirklich ja, komplett rotieren können, dass jemand 20 Minuten lang Vollgas gibt, dann kurz ausgewechselt wird, dann der andere reinkommt, dass da keine Qualitätsunterschiede gibt, keine großen. Das sieht halt bei den Aufsteigern oder bei den finanziell nicht so stark aufgestellten Mannschaften anders aus. Dann die arbeiten natürlich dann auch mit sehr vielen jungen Leuten, die sage ich mal, auch noch vielleicht noch nicht ganz so weit sind, dass die das Niveau auch so weiter behalten können, wenn sie reinkommen. Und da kann es schon mal sein, dass dann so ein leichtes Knick ins Spiel kommt.
Was sagt denn dann der Trainer von euch, der Thomas König, in der Ansprache vorm Spiel und vielleicht auch in der Halbzeit, wenn man dann eventuell, ich will nicht sagen aussichtslos zurückliegt, aber schon zu erkennen ist, heute wird das nichts mehr. Wie positiv kann man da als Trainer dann auch bleiben?
Ja, ich denke mal, der Trainer, der versucht auf jeden Fall positiv zu bleiben, weil der bringt es nichts, die Jungs dann noch mehr, sage ich mal, runterzumachen, sondern versucht halt, ja, ein Stück weit zu motivieren, zu sagen, hey Jungs, komm, jetzt geben wir nochmal wirklich 30 Minuten Vollgas und gucken, was dann unterm Strich bei rumkommt, aber wir lassen uns jetzt hier nicht irgendwie abschlachten oder so. Und ja, so muss man dann halt auch an die Spiele rangehen.
Wie schätzt du denn dann insgesamt eure Chancen auf den Klassenerhalt ein? Ich meine, du hast eben schon gesagt, man muss da realistisch bleiben. Seien wir ehrlich, die Chancen sind jetzt nicht sonderlich groß.
Ja, natürlich sind die nicht sonderlich groß und das, was dann natürlich dazu kommt, ist mit diese Saison mit den vier Absteigern. Das macht die Sache natürlich nochmal um einiges schwerer, weil dann müsste man quasi, sage ich mal, zwei Aufsteiger hinter sich lassen und noch zwei etablierte Erstliga-Clubs. Und da muss man schon auch, wie gesagt, realistisch bleiben und sagen, dass das ist auf jeden Fall eine Mammutaufgabe. Und dass es nicht so einfach ist. Jedoch sieht man ja auch so an den ganzen Ergebnissen, sage ich mal, in der Runde, dass ja viele Mannschaften jetzt, also die Liga irgendwie ausgeglichener wirkt wie in den Jahren zuvor. So scheint es mir allein schon an den Ergebnissen, an den ganzen. Und ja, darauf kann man aufbauen und sagen, ey, warum können wir auch mal nicht mal eine Mannschaft daheim, die sage ich auch mal im Mittelfeld oder auch im oberen Tabellendrittel steht, schlagen? Also das muss man halt abwarten und ja, gucken, wie das dann läuft.
Das habt ihr ja in dieser Saison auch schon getan. Also Hannover, die waren ja zuletzt auch international mit dabei. Da hätten sicherlich wenige Leute mit gerechnet, dass ihr in der Lage seid, gegen Hannover dort zu gewinnen. Jetzt spielt ihr unter der Woche gegen Barling zu Hause. Das ist eine Mannschaft, die man auf dem Weg zum möglichen Klassenerhalt auf jeden Fall schlagen sollte. Auch die sind aber sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Jetzt aber nochmal im Vergleich zu der Mannschaft von vor 2 Jahren, bevor wir jetzt darauf nochmal eingehen. Wie weiter ist denn die Mannschaft im Vergleich zu 2012, der Mannschaft, die dann damals halt auch sofort wieder abgestiegen ist? Wie viel besser seid ihr? Du kannst das ja selber wahrscheinlich relativ gut beurteilen.
Ja, größtenteils, also viele sind ja noch da aus der letzten Erstligasaison. Und wir sind natürlich auch reifer geworden, wir Spieler. Also ich denke mal, ich kann das selbst bei mir sehen, dass ich dann auch, sage ich mal, ein Tick weit intelligenter agiere als vielleicht noch vor 2, 3 Jahren. Und dass ich da auch so eine schon ja einfach auch einen Schritt weiter gemacht habt und so sehe ich das auch, dass bei vielen anderen Jungs, die dann auch ein bisschen abgeklärter geworden sind und deswegen denke ich schon, dass wir eine bessere, also ich weiß nicht, ob eine bessere, aber auf jeden Fall schon eine etwas abgeklärtere Mannschaft haben als dann in dem ersten Erstliga-Jahr.
Was muss sich denn, und da kommen wir nochmal auf eine Hörerfrage zu sprechen, im Umfeld eines Zweitligisten deiner Meinung nach ändern, damit man in der ersten Liga bestehen kann als Aufsteiger?
Ja gut, natürlich braucht man auf jeden Fall die finanziellen Mittel auch. Ne? Am besten ist es natürlich, dass man schon in der Zweitligasaison, wenn man aufsteigt, schon, sage ich mal, eine konkurrenzfähige Erstligamannschaft, sage ich mal, so zusammen hat. Und ja, sonst wird es halt schwer. Also wie gesagt, es hat halt der BAC geschafft, weil da steht halt ein Stück weit ja, ein finanzielles Backup dahinter. Das hat da, sage ich mal, Minden geschafft, weil es dort auch ebenfalls ein finanzielles Backup dahinter steht, was, sage ich mal, dann auch, sage ich mal, einen Spitzenspieler ermöglicht zu holen, der dir dann dich dann auch auf jeden Fall enorm weiterbringt.
Das hören wir hier in den Viktor Schilagi Studios natürlich sehr, sehr gerne. Und das hast du ja auch
Ja.
gerade dann im Prinzip damit gesagt, so ein Spitzenspieler, der kann das Niveau der ganzen Mannschaft ein bisschen hochziehen und die anderen Spieler werden dadurch natürlich auch ein bisschen besser. Also, fassen wir es mal zusammen. Man braucht einfach mehr Geld, um sich dann eine bessere Mannschaft zu leisten. Das ist doch die einzige Chance, oder sehe ich das falsch?
Ja, vielleicht nicht die einzige. Vielleicht kann man auch mit viel Glück und irgendwelchen Ideen auch schaffen. Aber im Grunde genommen ist das ja auch die Formel. Also die Mannschaften mit den höheren Etats stehen halt oben und die Mannschaften mit den niedrigen Etats stehen unten. Und ich denke mal, da wird sich auch nicht viel dran ändern in der Zukunft.
Eine Halle wäre vielleicht auch eine Option, oder? Dass man da eventuell ein bisschen mehr Einnahmen generiert. Wenn ich mir jetzt eure Halle in Friesenheim so ansehe, ich kann mich erinnern, als ich vor 15 Jahren da mal war, hat sich nicht viel geändert in der Zwischenzeit, ne?
Ach, nee, das sehe ich nicht so,
Ah.
weil der Zuschauerandrang ist natürlich größer geworden, auf jeden Fall. Die Halle muss man ja natürlich zugeben, das ist jetzt keine besondere, das ist eine etwas ältere Halle. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn wir jetzt eine größere Halle zur Verfügung hätten, ob dann auch, sage ich mal, von den, sage ich mal, knapp 2000 Zuschauern, die wir zurzeit haben, dann auf einmal 3.000 oder 4.000 kommen würden. Das wäre halt die Frage, ob so eine Halle dann auch wirklich dann nochmal neue Leute ziehen würde. Und ich spiele lieber in einer ausverkauften 2000 fassenden Halle als in einer ja, halbleeren größeren Halle.
Bei euch ist natürlich dann auch noch dieses Problem mit der Nähe zu den Rhein-Neckar-Löwen, dass man mal eben kurz über den Rhein fahren kann und dann ist man schon bei einer Spitzenmannschaft. Ich denke, das zieht sicherlich auch den einen oder anderen potenziellen Sponsor als auch Zuschauer dann da weg. Also nochmal bei euch eine ganz spezielle Situation. Dann kommen wir nochmal aufs Sportliche zurück. Barling ist halt wie gesagt euer nächster Gegner. Wie siehst du denn die Chancen, diese Mannschaft zu schlagen oder mitzuhalten und was müsst ihr da besonders gut machen, damit ihr am Ende dann die 2 Punkte bei euch behaltet?
Ja, wie schon vorhin erwähnt, Barling, die haben jetzt einen super Saisonstart gehabt, haben jetzt am Sonntag gegen einen Aufsteiger, gegen Bietigheim gewonnen. Und ja, gegen Barling, ich denke mal, bei denen das Herzstück ist ihre 3-2-1-Abwehr, die sehr unangenehm ist für Spieler, also für Mannschaften. Und da geht es in erster Linie dort wenig Fehler zu machen für uns im Angriff und ganz geduldig auf unsere Chancen zu warten. Wenn man, sage ich mal, ihre Abwehr ein Stück weit knackt, dann hat man wirklich eine realistische Chance, auch gegen die Mannschaft zu gewinnen.
Da sind wir auf jeden Fall gespannt, wie das Spiel ausgeht. Für euch sicherlich auch ein Schlüsselduell für den weiteren Saisonverlauf. Wenn man da gewinnt, dann kann man zum Beispiel am HC Erlangen vorbeiziehen und was die Pluspunkte angeht, auch zum HSV und zum TBV Lemgo, zu deinem neuen Verein, aufschließen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr positiv für euch. Dann geht man ja auch mit einer ganz anderen Einstellung in die nächsten Wochen.
Ja, natürlich, also wir haben ja jetzt Barling und da bereiten wir uns jetzt schon seit 1,5 Wochen akribisch vor und denke ich mal, studieren neue Sachen ein gegen diese Abwehr, die die Barlinger spielen. Und ja, das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns. Das ist, denke ich mal, auch ein Stück weit ein Vier-Punkte-Spiel, wenn Barling da nicht ganz so weit oben steht. Und am Sonntag spielen wir dann in Kiel. Da kann man ganz beruhigt nach Kiel fahren und gucken, wie es dort läuft. Aber jetzt gilt es wirklich am Mittwoch nochmal alle Kräfte zu mobilisieren und gucken, dass wir die 2 Punkte irgendwie hier zu Hause lassen.
Der THW Kiel hat, glaube ich, auch schon mal besser gespielt als im Moment. So viel kann ich sagen, wenn ich da das Champions League-Spiel in Zagreb nochmal mir vor Augen führe. Das war auch nicht alles so wunderbar und dementsprechend, vielleicht kann man ja da auch überraschen, man weiß es nicht. Also es haben schon ganz andere Mannschaften in Kiel mal einen Punkt geholt oder vielleicht sogar gewonnen. Passiert zwar eher selten, aber wer weiß, wer weiß. Ja, eine Frage, die ich noch stellen wollte, mehr oder weniger abschließend. Du hast ja auch in der Juniorennationalmannschaft gespielt, das habe ich schon gesagt. 2009 hast du die Junioren-WM gewonnen. Bist damals auch als bester Spielmacher ausgezeichnet worden. Ist die Nationalmannschaft für dich noch ein Thema? Liebäugelst du damit jetzt auch mit deinem Wechsel zu Lemgo noch oder hast du das eigentlich schon abgehakt?
Ach nee, also zurzeit ist das überhaupt kein Thema für mich. Also ich habe da auch ja, die letzten Jahre überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu der Nationalmannschaft gehabt und deswegen denke ich da auch überhaupt gar nicht mehr drüber nach, also zurzeit. Und wenn das mal irgendwann mal wieder ein Thema sein wird, würde ich mich natürlich freuen, aber ja, ich denke mal, wenn ich habe jetzt Friesenheim 3 Jahre dann in der zweiten Liga gespielt, jetzt wieder in der ersten, dann muss man auch realistisch sein und dann nicht mit der Nationalmannschaft liebäugeln.
Aber es gäbe, glaube ich, Schlimmeres, als für die Nationalmannschaft nominiert zu werden. André, ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und dir natürlich auch viel Erfolg wünschen in deiner weiteren Karriere. Wir haben ja noch unser Gewinnspiel, da möchte ich kurz nochmal darauf hinweisen. Und zwar gibt es 3x2 Karten für den Bergischen Handballgipfel zu gewinnen in der Lanxess Arena Mitte Oktober zwischen dem Bergischen HC und dem VfL Gummersbach. Passend dazu die Frage, da möchten wir gerne von euch wissen. Wie heißt denn der Vater von André mit Vornamen? Wenn ihr die Antwort wisst, könnt ihr sie uns schicken, entweder unter facebook.com/kreisab oder über Twitter. Dort heißt unser Handle @kreisab.de. Ja, André, übrigens, das muss ich natürlich jetzt nochmal fragen. Du bist ja auch in Solingen mehr oder weniger aufgewachsen. Warum hast du denn eigentlich nie bei der SG Solingen oder beim Bergischen HC gespielt?
Ja, irgendwie, ich weiß nicht, also das frage ich mich eigentlich auch manchmal. Ja, in der Jugend kam es irgendwie nie dazu. Und dann, ja, und dann, genau, als ich dann in den Seniorenbereich kam, dann gab es ja diese Fusion zwischen LTV und der SG Soling. Und dann hatten die halt auch, denke ich mal, einfach genügend Spieler. Und da war halt kein Platz mehr für mich.
Ja,
Und dann kam natürlich das Angebot von Düsseldorf und ja, und irgendwie kam es dann nie dazu.
sehr, sehr schade übrigens. Wäre nett gewesen, quasi in die Fußstapfen deines Vaters zu treten und hier für das eine oder andere Glanzlicht zu sorgen. Vielleicht wird es ja in Zukunft nochmal was. Wer weiß, der Vertrag in Lemgo, der geht ja jetzt auch nicht 10 Jahre. Also vielleicht sieht man sich dann nochmal wieder. Trotzdem herzlichen Dank, André, und danke auch an die Hörer, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wir sind in einer Woche dann wieder zurück mit der nächsten Ausgabe von Kreisab. Bis dann.